Guten Morgen allerseits. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Jetzt habe ich eine Frage. Gibt es jemanden, der mich noch nicht kennt? Okay. Dann wisst ihr Bescheid. Schon? Gut. Also, mein Name ist Bernd Junge. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde in Wasserburg, eine Mennonitenbrüdergemeinde. Wir gehören zum selben Bund wie ihr hier in Burghausen. Und hin und wieder habe ich das Vergnügen und die Ehre, dass ich hierher zum Predigen eingeladen werde. So auch heute. Und ich habe für heute für mich sehr ungewöhnlichen Einstieg gewählt. Ich lese euch mal was vor. War ich das? Meine Frau würde sagen, ja, wenn was kaputt gegangen ist, warst du es. Ich habe da ein gewisses Talent. Aus einem Buch, das mir vor Jahren untergekommen ist, da schreibt eine Sabine Donauer, das ist eine Professorin für Geschichte, ein Buch, das heißt Faktor Freude, wie die Wirtschaft Arbeitsgefühle erzeugt. Und ich lese mal ein bisschen aus der Einleitung. Das ist der Prolog, die Überschrift ist Keynes und seine Enkel. Im Jahr 1930 befasste sich der britische Ökonom John Maynard Keynes mit einem für einen Ökonomen recht untypischen Thema. In seinem Aufsatz »Die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkel« ging es Keynes um nichts Geringeres als die wohlbegründete Spekulation darüber, wie es um die Wirtschaft und Arbeitswelt zu Beginn des 21. Jahrhunderts bestellt sein könnte. Für die Generation seiner Enkel, also uns, sah er eine denkwürdige Zukunft. Bis in 100 Jahren würde die Menschheit ihr ökonomisches Problem gelöst haben. Unter jenem Problem verstand Keynes die Notwendigkeit, durch Arbeit für die eigene Lebensgrundlage zu sorgen. Nahrung, Kleidung, Behausung im menschenwürdigen Maße würden im Jahr 2030 durch maximal 3 Arbeitsstunden am Tag gesichert sein. Dank eines kontinuierlichen technischen Fortschritts. Keynes dachte hier vor allem an eine Automatisierung der Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung. Würden seine Enkel nur noch ein Viertel des Aufwandes betreiben müssen, um ihre Existenz zu sichern. Die 60-Stunden-Woche der 1930er Jahre würde auf eine 15-Stunden-Woche schrumpfen. Es ist anders gekommen. Damit beschäftigt sich Frau Donauer in ihrem Buch und zeigt auf, dass sich was verändert hat. Dass in den 1930er Jahren man arbeiten ging, die normalen Menschen, um leben zu können. Hin zu einer Entwicklung, wie wir sie heute haben, wir gehen auch arbeiten, um uns selbst zu verwirklichen. Das ist, wenn ihr schaut, die Jobanzeigen, ja, komm zu uns, da kannst du dich selber verwirklichen, da kannst du was für dich tun, dich entwickeln, dich fortbilden, was auch immer, deine Persönlichkeit stärken. Und es geht gar nicht mehr vordergründig, weil da kriegst du das Geld, damit du gut leben kannst. Und dann reicht es auch wieder. Ein Freund hat mir erzählt, der arbeitet in einer Firma, die haben eine Niederlassung in Indien. Und da kommt es durchaus mal vor, dass ein Ingenieur sagt, so, jetzt habe ich 2 Monate gearbeitet, habe so viel Geld verdient, das langt für die nächsten 3 Monate, ich komme da jetzt erstmal nicht mehr. Ja? Gleichzeitig, das behauptet sie in ihrem Buch, ist es so, dass dieser Wandel des Arbeitsverständnisses, der Arbeitsethik, gesteuert wurde von den Arbeitgebern, muss man jetzt nicht glauben, damit sie den Kapitalismus befördern, damit die Produktionszahlen gesteigert werden können. Und tatsächlich haben wir in den letzten Jahrzehnten sinkende Reallöhne bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung in Deutschland. Deutschland, so sagt ein EU-Kommissar, hat die höchste Quote an unbezahlten Überstunden in Europa. Und wir haben eine Schere, die auseinandergeht. Und gleichzeitig haben wir aber das Bedürfnis, wir müssen arbeiten, weil wir uns selbst verwirklichen. So die Theorie. Gleichzeitig gibt es eine Gegenbewegung. Wenn man sagt, naja, ich arbeite ja, um mich selbst zu verwirklichen, es muss mir Spaß machen, geht gar nicht mehr so sehr, dass ich viel verdiene, möglichst viel, sondern das hat einen Sinn in sich. Und meine Motivation kommt auch nicht daraus, dass ich irgendwas dafür bekomme, sondern dass ich was leisten darf, mich entwickeln darf. dann ist eine logische Folge, dass es auch eine Gegenbewegung gibt, die sagt, naja, wenn mir was nicht Spaß macht, wenn ich mich da nicht entwickeln kann, wenn ich da für mich keinen Sinn drin sehe, dann mache ich es nicht. Warum auch? Und ihr habt schon gemerkt, das ist eine Kulturfrage. Egal, wo ihr jetzt steht, ob ihr sagt, nee, also Arbeit ist was Wichtiges und Geld ist nicht das Entscheidende, es muss Spaß machen, oder ob ihr sagt, eigentlich arbeite ich nur für Geld und mehr interessiert mich das auch nicht. Es ist sowas, wo man sagt, das kann ja gar nicht anders sein. Und wenn man eben wie gerade nach Indien in andere Kulturen schaut, dann ist es da auch anders. Und das Zweite ist, es gibt andere Kulturen, aber es gibt auch Kulturveränderung. Es ist ja nicht gleich. Unsere Eltern, Großeltern hatten ein anderes Verhältnis. Ja. Ich erlebe in dem Betrieb, in dem ich arbeite, und ich höre das auch von vielen anderen, immer sowas, so eine Art Generationenkonflikt. Ja. Da gibt es die Älteren, die sagen, hey, wir haben uns todkrank in die Arbeit geschleppt. Ja. Arbeit, da gibt es einfach nichts, das geht vor. Und dann gibt es, schauen die auf die Jungen und sagen, ja, aber die Jungen, die bleiben ja schon wegen ein bisschen Schnupfen daheim. Und gleichzeitig, glaube ich, steht manch junger Mensch vor so einem Älteren und denkt sich, schau mal, hast du noch alle? Du bist krank, bleib doch daheim, du bist jetzt wirklich krank. Ich weiß nicht, kennt ihr das aus den Betrieben, so ein Jung-Alt-Generationen-Konflikt, was die Haltung zur Arbeit bitte? Ja, es verändert sich was. Mir persönlich geht es so, dass ich mir denke, man kann auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Aber ich habe mich dann beschäftigt, also das Dritte ist dieser Ausdruck Work-Life-Balance. Weil ich dachte, was ist denn das? Was ist denn das? Gehört meine Arbeit nicht zu meinem Leben? Was ist das für eine Idee, Leben und Arbeit voneinander zu trennen? Ich kann es nicht. Ich bin die meiste Zeit meines Lebens, also der größte Block findet in meiner Arbeit statt. Da bin ich mehr wie sonst wo. Und das ist auch Teil meines Lebens. Aber es ist bei mir zumindest nicht mein Leben. Also meine Arbeit ist nicht mein Leben. Kann bei manchem aber so sein. Diese Dinge haben mich mal dazu bewegt, darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich für ein Verhältnis zu meiner Arbeit. Und ich glaube, wir haben vorhin gerade gehört, Jüngerschaftskurs, das ist ein sehr zentrales Thema, denn wir alle verbringen eine gute Zeit unseres Lebens in unserem Job. Das macht auch einen Großteil unseres Lebens aus und es wäre ja komisch, wenn Jesus da außen vor wäre. Und ich habe mich gefragt, welche Wurzeln hat mein Verständnis von Arbeit? Woher ist es gespeist? Vielleicht noch, Jesus sagt, er will uns retten aus einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Und da ist jede Kultur gemeint. Keine Kultur ist zutiefst christlich. Ja, da gibt es Wurzeln und da gibt es Strömungen, alles gut. Aber die Schöpfung ist gefallen und die Gesellschaften und Kulturen sind es auch. Ein weiterer Gedanke, so wie ich arbeite in meinem Job, arbeite ich auch in der Gemeinde mit, benehme ich mich auch in der Familie. Also wir führen ja kein Doppelleben. Und wir sind auch keine bipolaren, gespaltenen Persönlichkeiten, dass wir hier so ticken und hier so. Von daher wird das, was ich an Arbeitsethik habe, an Vorstellungen, wie was Arbeit für mich bedeutet und wie ich sie zu tun habe, das wird sich auch in der Gemeindemitarbeit widerspiegeln. Und deswegen, wenn ich über Arbeit rede, rede ich immer alles. Ja, denn alles, was wir tun in Worten und in Werken, das sollen wir in Jesu Namen tun und Gott dem Vater dafür danken. Diesen Vers werdet ihr noch öfter hören in der Predigt. Und die erste hauptsächliche Quelle, aus der ja unsere Arbeitsethik, gespeist sind, ist der Kapitalismus. Und das war auch die Triebkraft, was Frau Donau beschreibt, warum sich die Arbeitsethik so entwickelt hat. Es geht um mehr haben wollen, um Produktivitätssteigerung. Und da sind wir eingespannt und in diese Kultur gehören wir und das müssen wir uns einfach auch mal bewusst machen. Und die gute Nachricht ist, für manche ist sie vielleicht auch eine schlechte, Gott ist kein Kapitalist. Er ist auch kein Kommunist, aber er ist auch kein Kapitalist. Wie gesagt, das ist eine gefallene Welt und das ist ein Prinzip in der gefallenen Welt. Wahrscheinlich nicht das Schlechteste, versteht mich nicht falsch, aber Gott ist kein Kapitalist. Warum darf ich das sagen? Im Alten Testament finden wir eine Gesellschaftsordnung für das Volk Israel, wie sich Gott das Zusammenleben in einem Staat, in einer Nation, in seinem Volk vorstellt. Und da ist das Erste, was wir finden, völlig unkapitalistisch, der Sabbat. Jeden siebten Tag nicht arbeiten, nicht produzieren, nicht die Produktionsquote steigern. Ruhe, ausruhen. Dann hat er verfügt für sein Volk, dass jedes siebte Jahr die Äcker und Felder nicht bewirtschaftet werden. Sie sollten leben, was im sechsten Jahr angebaut wurde und geerntet wurde davon. Das sollte für das siebte Jahr dauern und dann wurde im achten erst wieder angebaut. Das heißt, es musste für 3 Jahre reichen. Und Gott hat versprochen, es wird reichen. Und dann setzt er noch eins drauf, nach 7 mal 7 Jahren, ja, also siebte Jahre nichts anbauen, kommt das 50., das Jubeljahr. Da sollten die Israeliten nicht nur die Felder nicht bebauen und bewirtschaften, sondern den Grund und Boden, den irgendwann sie oder die Familie von einer anderen Familie oder Einzelnen erworben haben, zurückgeben. Das ist nicht kommunistisch, aber ganz sicher auch nicht kapitalistisch. Ja, dass es wieder einen Ausgleich gab, dass es faire Bedingungen zum Leben und Überleben gab für alle. Und sie sollten die jüdischen Sklaven, die wegen Schulden irgendwann sich selber verkaufen mussten an andere Juden, wieder freilassen. Ein Reset, wenn ihr so wollt. Das ist das, was sich Gott in dieser Welt als Gesellschaftsordnung vorgestellt hat, bei seinem auserwählten Volk. Das ist nicht kapitalistisch. Und Jesus gibt uns jetzt keine Gesellschaftsordnung vor, sondern er zielt auf unser Herz. Und auch hier ist die Sache ziemlich, hundertprozentig klar. Jetzt bitte ich um die ersten Bibeltext. Wir lesen in Matthäus 6, 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und mit Mammon ist Geld gemeint. Das ist eine Absage an immer mehr haben wollen, an Produktivitätssteigerung um jeden Preis, an sich einspannen lassen für Dinge, die am Ende keinen Sinn machen. Wir sollen uns keine Schätze auf Erden sammeln. Und jetzt haben wir gedacht, ja, aber wie denn dann? Und immer wenn ich mir die Frage stelle, mache ich eines, ich schaue auf Jesus. Wie hat mein Vorbild, mein Meister, mein Herr, Jesus gelebt? Dieses Thema behandelt und gelebt. Und ja, Jesus hat Vollgas gegeben. Bitte den nächsten Text. In Markus 3, 20, 21, weiß nicht, ob euch die Bibelstelle schon mal aufgefallen ist, die habe ich jahrelang überlesen, bis ich mal witzigerweise vor Jahren eine Predigt oder einen Artikel gelesen habe von Daniel Plessing, der sich die Stelle behandelt hat und habe mir gedacht, ups, habe ich auch noch nie wahrgenommen. Jesus ging nach Hause und wieder versammelt sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Also Jesus hat so reingehauen mit seinen Jüngern und so gearbeitet, eigentlich, wir würden sagen, bis zum Umfallen. Er hat wirklich mal die Pobacken zusammengekniffen und Vollgas gegeben, dass die Umstehenden dachten, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Und die Mami daheim mit den Brüdern sagt, da müssen wir ihn rausholen, der spinnt total. Ja, so hat Jesus sich hier an der Stelle verausgabt. Als dann Maria, die Mutter Jesu und die Geschwister hinkommen, das lesen wir nächstes, an den Ort, wo Jesus ist und sich so aufarbeitet, lesen wir, inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen, weil es drin so voll war, Anmerkung von mir, und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Schwester und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus lässt sich in der Situation von seiner Mutter und seinen Geschwistern nicht stoppen. Die finden, jetzt übertreibt er total, jetzt ist er durchgeknallt. Und sagt, meine Orientierung ist nicht die Beziehung zu den natürlichen Verwandten, sondern am Ende geht es mir immer, dass ich den Willen Gottes tue. Und ich lasse mich auch in dem, was ich tue, nicht von den Beziehungen, von den Erwartungen der Menschen um mich herum steuern, sondern ich lasse mich steuern von dem, was ich als Gottes Willen erkannt habe. Das strebe ich nach. Das bringt uns dazu, was ich von mir kenne, was Fehlmotivationen sind. Beziehungen zu Menschen bestimmen mich auf eine ungute Weise. Entweder weil ich Angst habe, wenn ich dieses oder jenes tue, dann schauen die auf mich herab, machen Witze über mich, schauen mich schräg an, wie auch immer, blöken mich an, lachen mich aus, sowas. Und gleichzeitig bin ich da auch gefährdet, suche ich natürlich den Applaus von Menschen. Ich meine, es ist schon toll, wenn die alle sagen, das hast du aber schön gemacht, super gemacht. Ja? So gehört es gemacht. Richtig gut. Und das ist eine Quelle für eine Fehlmotivation. Wenn wir darauf schauen, auch in der Gemeinde, dass uns die anderen möglichst applaudieren, dann sind wir gefährdet, das Falsche zu tun und auf eine falsche Weise. Nicht das zu tun, was Gott von uns will, sondern was andere von uns erwarten. Das kann auch mal das Gleiche sein. Also man muss nicht grundsätzlich dagegen sein, wenn andere was erwarten. Wir lesen da in Johannes 5, 41 und folgende, ich bin nicht darauf aus, sagt Jesus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch ist es anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinen eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Wie sollt ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Menschenfurcht, Ehrsucht vor Menschen, das sind zwei Dinge, die uns abbringen. Wirklich den Willen Gottes zu suchen und dann auch unser Handeln und Tun, auch die Art, wie wir arbeiten, danach auszurichten. Ein drittes sind Sorgen. Sorgen können ein unglaublicher Motor sein, irgendwas zu tun. Da läufst du, da tust du, da machst du. Fängst vielleicht sogar an, andere Menschen zu manipulieren, zu beformen, nur um alles irgendwie zu kontrollieren und kannst es doch nicht steuern. Sorgen sind eine große Gefahr und stellen sich ganz schnell oder vermachen, dass wir uns abkoppeln vom Willen Gottes. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 6, 30, macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich finde das schon nett. Jeder ist da verschieden gestrickt und neigt dazu, sich Sorgen zu machen. Jemanden, der sich viel Sorgen macht, zu sagen, mach dir keine Sorgen. Das ist aber nur der erste Teil, den Jesus sagt. Das andere ist, frag doch gar nicht. Beschäftig dich nicht dauernd mit den Fragen, was soll ich essen, was soll ich trinken, was soll ich anziehen, wie kriege ich einen Dach über Kopf, so. Sondern gib das mal ab und sag, Vater, du versorgst mich und ich kümmere mich um den heutigen Tag. Das reicht. Das ist schwierig in unserer Kultur. Urlaubsplanung ist bei den meisten jetzt dann in 4, 5 Wochen, oder? Für nächstes Jahr, nicht für dieses. Ich weiß nicht, wir planen ja viele, viele Jahre vorher raus, was Olympiade gibt, wird jetzt für 2036 und 2040 vergeben, der Austragungsort. Also wir leben in einer Zeit, die versucht, wo wir Menschen versuchen, ganz viel in die Zukunft hinein zu gestalten, zu kontrollieren, ja, und dann kommt es irgendwie anders, zum Beispiel Corona. Und alles ist anders. Deswegen sagt Jesus, mach dir keine Sorgen, der heutige Tag genügt und die anderen Fragen gib bei Gott ab. Er weiß, was du brauchst, er ist dein liebender Vater, der für dich sorgt. Also ja, Jesus hat Vollgas gegeben, aber er war in der Beziehung zu seinem Vater unterwegs und er hat den Willen Gottes gesucht und da, wo er es für richtig erkannt hat, hat er Vollgas gegeben und hat sich auch mal komplett verausgabt. Aber, oder nicht, aber auch hat Jesus Auszeiten genommen. Bitte den nächsten Text, wir lesen in Markus 6, 45 und 46. Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo Jesus einfach mal diesen Erwartungen und Ansprüchen, die von außen an ihn herangetragen werden, die sagen, du musst doch für uns, einfach mal eine Absage erteilt und sagt, jetzt ist was anderes dran. Jetzt gehe ich vertieft in die Beziehung zu meinem Vater, jetzt ruhe ich mich auch mal aus, auch die Jünger sollten sich mal ausruhen und mal Abstand nehmen zu der ganzen Geschichte, zu dem Toben des Lebens um sie herum, um einfach den Fokus zu behalten. Es geht dabei schon auch um das Anerkennen der eigenen Bedürftigkeit. Das ist was anderes wie Bedürfnisse. Die haben wir auch. Aber bei der Bedürftigkeit, das ist ein grundsätzlicher Zustand unseres Menschseins, weil wir als Gegenüber von Gott geschaffen sind. Und das Dilemma unserer Zeit und nicht nur unserer ist, dass wir sehr auf die Bedürfnisse abstellen, aber unsere grundsätzliche Bedürftigkeit, die nur Gott füllen kann, aus den Augen verlieren. Vor lauter Drehen um noch mehr, das brauche ich noch, jenes brauche ich noch. Vergessen wir, dass wir das eigentlich, was wir brauchen, unsere grundsätzliche Bedürftigkeit, die nur Gott stillen kann. Und ja, wir haben natürlich auch Bedürfnisse, essen, trinken, schlafen, mal spielen, mal mit Freunden zusammen sein, soziale Kontakte, auch das will Gott, dass wir haben. Wir dürfen uns Auszeiten nehmen. Und wie gesagt, einmal einen Tag in der Woche sollten wir gar nicht arbeiten. Das ist kein Gesetz, aber das ist eine Empfehlung, die ich euch auch dringend ans Herz lege. Irgendwann kommt der Zusammenbruch, wenn wir das nicht berücksichtigen. Aber woher weiß ich jetzt, was der Wille Gottes ist? Wie orientiere ich mich da? Und auch hier schaue ich auf Jesus. Wir lesen in Johannes 5, 19. Zu diesen Anschuldigungen, also die Pharisäer haben Jesus vorgeworfen, dass er Dämonen durch den Obersten der Dämonen, durch Teufel austreibt, sagt Jesus, zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt, Dinge, über die ihr staunen werdet. Deswegen hat Jesus immer die Verbindung zum Vater gesucht. Weil er sich eben nicht selber ausgedacht hat, wie er vorgeht, wie er sein Werk fortsetzt, wo er hingeht als nächstes, sondern weil er das in ganz enger Gemeinschaft in der Beziehung zum Vater von ihm gezeigt bekommen hat. Also man könnte sagen, Jesus ist dem Vater nachgefolgt. Was er sagt, was er tut, das hat Jesus getan. Was er den Vater tun sieht, hat er selber getan. Und so sind wir, wie der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat, von dem Sohn Jesus selber in die Welt gesandt. Und unsere große Möglichkeit ist, auf Jesus zu schauen und ihm nachzufolgen, in enger Gemeinschaft mit ihm zu leben und daraus zu handeln. Wir sollen in Jesus bleiben. In Johannes 15, 1-5 steht, sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. In Jesus bleiben, an ihm dranbleiben, aus in dieser Beziehung bleiben. Das ist ein Schlüssel, damit wir wissen, was Gott wirklich will für uns, was er tut in unserem Leben, und wir können hinterher, was Jesus tut. Es geht also darum, aus dieser Beziehung zu Jesus heraus zu leben, und es sind immer die drei B: die Bibel, das Wort Gottes lesen, beten in der Gemeinschaft mit Gott, mit ihm reden, sich unterhalten über das, was mich bewegt und was ihn bewegt, und Gemeinschaft, Beisammensein untereinander, der Austausch, damit wir nicht abdrehen und auch eine Korrekturmöglichkeit haben. Und aus dieser Beziehung raus wusste Jesus, was sein Auftrag für diese Welt ist. Er sagt mal an einer Stelle, der Geist des Herrn, da zitiert der Jesaja, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, wir überspringen die Bibelstelle zum Voll. Oder nee, blendet sie ein, Entschuldigung, bringt alles durcheinander. So kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihm, ihr seid Zeugen. Jesus sagt, mit mir, mein Auftrag ist es eben, Freiheit zu bringen, gute Botschaft zu verkünden, Blinde sehend zu machen und dieses Gnadenjahr, dieses Jubeljahr, von dem wir vorhin gesprochen haben, auszurufen. Und das Jubeljahr wurde ausgerufen am Versöhnungstag. Da wurde ein Sündopfer für das ganze Volk gebracht und danach kam dieses Jubeljahr. Und so ist es bei Jesus auch. Auch bei Jesus kommt dieses Jubeljahr, nachdem er dieses Sündopfer gebracht hat. Alles, was wir Menschen aufgehäuft haben an Schuld, an Dingen, die Gott anders haben will, im Denken, im Reden, im Handeln, dafür ist Jesus gestorben. Also wenn ich jetzt fragt, ja, was habe ich schon falsch gemacht? Der Maßstab ist Jesus. So wie Jesus lebte, das ist das, was sich Gott für unser Leben vorstellt. Und überall, wo wir davon abweichen, das ist Sünde. Das ist Schuld. Da bringen wir auch Schuld auf uns, da bringen wir Elend und Not und Kummer über andere und schaden uns auch selbst. Und dafür hat Jesus bezahlt, dafür ist er am Kreuz gestorben und hat das alles auf sich genommen, damit jetzt dieses Jubeljahr kommen kann. Dass wirklich Freiheit kommt in unser Leben. Und diesen Auftrag gibt es auch für dein Leben. Also nicht diesen, den Jesus hatte. Aber jeder von uns hat einen Auftrag, auch diese Gemeinde hat einen Auftrag. Und den gilt es zu wissen. Sonst sind wir, wenn wir das nicht wissen, was der Wille Gottes für unser Leben ist, dann geht es uns wie den Leuten, die sagen können, wir wissen nicht wohin, aber wir sind schon ein gutes Stück weiter. Das hilft uns nichts, ne? Sondern andersrum. Wir müssen wissen, was unser Auftrag ist, was die Ziele Gottes für unser Leben sind. Und dann können wir auch entscheiden, mache ich die Überstunden, weil es vielleicht mal auch wirklich wichtig ist und dran ist. Oder sage ich mal nein, ob in der Arbeit, ob in der Gemeinde, das ist nicht mein Auftrag. Hier kann ich nicht, hier muss ich mal auf mich schauen. Das ist beides möglich. Aber wichtig ist, dass wir es aus dieser Beziehung zu Gott rausleben und wissen, wir sind im Willen Gottes. Und dann kann man sich auch mal den Popo aufreißen. Das ist nichts Verkehrtes. Wichtig dabei ist immer, dass wir treu sind. Dass unser Ja ein Ja, unser Nein ein Nein ist. Dass wir sagen, was wir tun und tun, was wir sagen. Dass wir nicht was versprechen und dann nicht halten. Dass wir nicht was anfangen und dann immer alles fallen lassen. Sondern uns vorher überlegen, ist das für mich dran und dann gehe ich da durch. Auch wenn es mal was kostet. Unsere Antwort ist gefragt. Der nächste Bibeltext bitte. Im Römerbrief sagt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass er euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es geht auch um unser persönliches Wachstum. Und was Paulus hier sagt ist, was du erkannt hast, das tu auch. Bring dein Leben als Opfer dar. Ja, da steht nicht, lies noch mehr in der Bibel, dann wirst du noch mehr erkennen, sondern hier steht, nimm das an, was Jesus für dich getan hat und fang an, darauf zu antworten, indem du dich ihm hingibst. Und dadurch, ich meine, da gehört Wort Gottes lesen zweifelsfrei dazu, aber dadurch wirst du Veränderung erfahren. Dadurch wirst du erkennen, was der Wille Gottes ist und wirst ihn auch tun können. Und wie gesagt, dann können wir auch Entscheidungen treffen. Und dann sind wir nicht getrieben von einer Arbeitsethik, die völlig an dem vorbeigeht, was Gott für die Menschen will. Den Vers habe ich genannt, vorhin schon mal, mit dem schließe ich hier ab. Kolosser 3, 17. Es geht darum, alles, was er sagt und alles, was er tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen. Und das möchte ich jetzt auch tun, dafür danken. Herr, danke, dass du ein Leben gelebt hast, das uns als Vorbild dient, dass das wirklich den Maßstab setzt, dass du ein ganzes Leben geführt hast, nicht irgendwo in abgehobenen Sphären warst, sondern ganz Mensch, ganz bei uns, dass du 30 Jahre gelebt hast, wie jeder von uns auch lebt, dass du arbeiten gegangen bist, dass du in die Schule gegangen bist, dass du in einer Familie aufgewachsen bist und hast es so gemacht, dass niemand hat was dagegen sagen können und Gott, der Vater, sagt, so will ich es haben. Und dann, Herr, hast du uns auch gezeigt, wie du den Menschen Hilfe gibst, wie du uns erlöst, wie du uns die Freiheit schenkst, wie du uns in dieses Jubeljahr bringst, dass wir ein befreites Leben haben können. Dass wir nicht mehr getrieben werden von unseren Selbstsüchten, dass wir nicht getrieben werden von den Erwartungen anderer, sondern dass wir wirklich in der Beziehung mit dir erkennen können, was der Wille Gottes ist und es tun und tiefer hineinwachsen, Herr. Und das ist, indem wir merken oder indem wir uns immer mehr dir hingeben, merken wir auch, Herr, wie das uns verändert, wie es uns gut tut, wie wir wachsen und wie die Gemeinschaft und Beziehung mit dir inniger und tiefer wird, Herr, aber auch dadurch Beziehungen um uns herum mit anderen Menschen heil werden, gut werden.
Hilf uns, da wirklich gut umzugehen, bei dir zu bleiben, in dir zu bleiben und Frucht zu bringen, zu deiner Ehre. Denn darum geht es am Schluss, Vater, dass du geehrt wirst, dass dein Name groß ist, dass du geheiligt wirst. Amen.